Buenos dias. Kleiner Recap. Ich bin Marco Dinter, Naturschutzreferent im Frankfurter Zoo und bin letztes Jahr im Herbst nach Peru geflogen. Dort habe ich die Projekte der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt besucht, die der Zoo mit dem Naturschutz-Euro unterstützt. Und das war nicht immer nur schön, sondern teilweise auch ziemlich erschreckend und aufregend. Und das hat vor allem mit einem Rohstoff zu tun, den ihr alle kennt. Gold. Darüber haben wir zwar auch in Folge 11 schon mal gesprochen, aber auf meiner Peru-Reise konnte ich noch einen viel tieferen Einblick bekommen, konnte mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort sprechen, die sich aktiv gegen die illegale Goldwäsche einsetzen, und ich habe einiges an Exklusivmaterial für euch mitgebracht. Daher nehme ich euch jetzt mal mit an einen frühen Morgen in Peru, irgendwo auf der Transozeanica, einer großen Straße, die mehrere südamerikanische Länder miteinander verbindet. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der ZGF saß ich in einem kleinen Bus und wir waren auf dem Weg nach La Pampa.
Hola, buenos días. Es ist 5:30 morgens und wir sind auf dem Weg nach La Pampa. La Pampa ist ein Gebiet, in dem illegale Goldsilberei den Regenwald quasi komplett zerstört hat. Wir werden uns das Gebiet selber angucken. Wir werden dort mit den Menschen vor Ort sprechen, die da arbeiten. Das größte Problem ist eigentlich, dass unter La Pampa, südlich von La Pampa ist kein Naturschutzgebiet, aber die Goldgräber kommen mittlerweile schon in die Reserva Natural de Tapopata, also ein Schutzgebiet, was dann kurz vor einem Nationalpark liegt, in dem die ZGF auch aktiv ist. Das heißt, die Goldgräber arbeiten sich immer weiter durch den Regenwald vor. Es gab eine längere Aktion, die Mission Mercurio, bei der damals vor ein paar Jahren alle Goldgräber aus dem Gebiet geschafft wurden. Aber mittlerweile fahren sie einfach mit Motorrädern rein und da ist quasi 24/7, wird gearbeitet, wird Gold aus dem Boden geholt und danach ist das Land zu nichts mehr zu gebrauchen.
Lasst uns noch mal kurz zusammenschauen, wo wir uns eigentlich gerade befinden. In den Shownotes findet ihr aber auch wieder eine Karte von meiner Reise. Da könnt ihr das Ganze noch mal nachvollziehen. Das Gebiet La Pampa liegt im Südosten Perus, kurz vor der Grenze zu Bolivien. Die nächstgrößere Stadt ist Puerto Maldonado. Da gibt es dann auch ein kleines Büro der ZGF. Wir befinden uns also gerade im Amazonastiefland, etwa auf 200 Meter über dem Meeresspiegel. Hier ist es warm, feucht, es wächst tropischer Regenwald. Zumindest noch in einigen Gebieten, denn wie ihr wisst, wird der großflächig gerodet. La Pampa hat sich noch nicht in ein Schutzgebiet ausgedehnt. Das ist aber eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Die Goldwäscher kommen mittlerweile bis an den Fluss Tambopata. Südlich davon ist das nach dem Fluss benannte Nationalreservat Tambopata, also ein Schutzgebiet, das aber zum Teil bewirtschaftet wird. Es dient quasi als Pufferzone zum Nationalpark Bawajasonene. Der liegt direkt darunter und hier gelten ganz strenge Schutzbestimmungen. Das war für mich das erste Mal in der Region, daher habe ich vor meiner Abreise mit Luis Benitez Blanco gesprochen. Er war lange Parkranger im Schutzgebiet Tambopata und arbeitet jetzt für die ZGF. Wir haben uns zusammen an den Fluss Tambopata gesetzt, mit Blick auf das Nationalreservat und haben darüber gesprochen, wie sich das Schutzgebiet und die Gegend drumherum in den letzten Jahren verändert hat.
Hoy en día la Reserva Nacional Tambopata ha sufrido muchas heridas, ¿no? Por muchas partes de su área, ¿no? La minería ha sido uno de los impactos más grandes que ha tenido la reserva, que hasta ahorita se sigue luchando para poder sacar a estas personas. Es una lucha muy grande. El oro, pues, atrae a mucha gente y tiene un valor económico no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no?
Luis sagt im Grunde, dass Tambopata viele Wunden davongetragen hat. Durch eine enorme Anzahl an Menschen, die in das Gebiet strömt, um illegal Gold abzubauen. Und das nicht nur für Peru, sondern für den Goldhandel weltweit. Wie groß diese Wunden sind, davon hatte ich vorher gar keine Vorstellung. und wie nah wir den Menschen kommen würden, die dort illegal Gold waschen, das war mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar. Nach der Fahrt auf der Interoceanica kam eine kleine, ziemlich abenteuerliche Schotterpiste durch den Wald und dann, von jetzt auf gleich, war der Wald einfach weg. Ich habe euch mal meinen ersten ganz ungefilterten Eindruck von dem Gebiet mitgebracht. Wir sind hier in La Pampa. Gebiet wurde so genannt, weil es an die Pampa, also an Savanne in Südamerika erinnert. Und hier wurde illegal Gold gewaschen und alles, was übrig ist, ist Sand. Humusschicht ist auch komplett degeneriert. Das heißt, hier werden so schnell nicht mehr viele Pflanzen wachsen können. Keine großen Bäume. Hier stand Regenwald. Und jetzt haben wir im Grunde nur noch Sand und Müll. Außerdem kommt dazu, dass das Ganze oft dann kontaminiert ist mit Quecksilber, das zum Auswaschen genutzt wird. Und die Dimensionen sind krass. Es geht wahnsinnig schnell. Wir haben auf dem Weg hierher das Gebiet überflogen. Ich habe ein Video aus dem Flugzeug gemacht. Das schneide ich euch jetzt mal kurz rein, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie groß das eigentlich ist und wie schnell das geht. Wir haben gestern einen kurzen Vortrag der Nationalparkbehörde gehört. Die Zahlen an illegalen Goldwäschern, also allein die Anzahl der Menschen, die hier arbeiten, explodieren geradezu. Und das ist wirklich eine riesige Katastrophe. Und genau darüber werde ich jetzt hier mal mit meinem nächsten Gesprächspartner sprechen. Was ihr gerade gehört habt, das war der Mitschnitt aus einem Video, das ich aufgenommen habe. Vielleicht habt ihr das sogar auch schon auf Social Media gesehen. Wir verlinken es euch auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Da bekommt ihr dann nochmal einen Eindruck, wie übel das Ganze eigentlich aussieht. Aber wie genau zerstört denn der illegale Goldabbau das Land? Warum reißt der solche Wunden? Das hat mir mein Kollege Kevin Ibanez erklärt, mit dem ich da vor Ort unterwegs war und der genau weiß, wie die Goldwäscher agieren.
Normalerweise arbeiten immer zwei Goldwäscher auf einem Floß. Die werden allerdings von anderen unterstützt, die ihnen Verpflegung und Benzin für die Motoren bringen. Die Flöße schwimmen in einer Senke mit Wasser, wie in einem Teich. Dort war vorher intakter Wald. Zuerst werden die Bäume und Pflanzen abgeholzt und dann das Wasser aus dem Fluss dazu gepumpt, damit es tief genug ist, um das Floß zu tragen. Dann pumpen die Goldwäscher das sedimentreiche Wasser hoch und filtern es über meterlange Holzkonstruktionen mit Stoffbahnen. Darin verfängt sich das Gold und andere kleine Partikel. Die Stoffbahnen werden dann über einen Plastikbehälter ausgeschüttet, der Inhalt nochmal gewaschen und dann das Wasser abgegossen. Zurück bleibt eine kleine Menge Gold und Sediment. Zu dieser Verbindung kommt flüssiges Quecksilber, das das Gold bindet. Das wird nochmal erhitzt, bis das Quecksilber verdampft und zurück bleibt nur das Gold.
Was Kevin da gerade beschrieben hat, das ist das sogenannte Artisanal and Small-Scale Gold Mining. Wörtlich ins Deutsche übersetzt heißt das sowas wie handwerkliche Goldgewinnung. Wir sprechen hier im Podcast auch oft vom Goldwaschen. Aber beide Begriffe klingen eigentlich ein bisschen zu harmlos für das, was da passiert. Dass Wald gerodet und Flusssedimente umgegraben werden, ist nur ein Teil des Problems. Ein weiteres ist das Quecksilber, mit dem das Gold aus den Sedimenten gelöst wird. Für ein Kilo Gold braucht man fast 2 Kilo Quecksilber und das landet bei dem Prozess direkt in der Umwelt. Quecksilber ist giftig. Vor allem die Dämpfe oder organische Verbindungen greifen das zentrale Nervensystem an. Viele Goldwäscher arbeiten unter ganz schlechten Sicherheitsbedingungen und atmen schon beim Prozess große Mengen Quecksilber direkt ein und der Rest landet dann in der Umwelt, zum Beispiel im nächsten Bachlauf. Dort wird das Quecksilber von Mikroorganismen aufgenommen, die von kleineren Fischen gefressen, die dann von größeren und so weiter. So reichert sich das giftige Metall in der Nahrungskette an und landet dann oft auf dem Teller von Indigenen weiter flussabwärts, die oft vom Fischfang leben. Die Probleme sind also nicht nur auf das eine Gebiet beschränkt. In La Pampa haben wir aber trotzdem erstmal versucht herauszufinden, was gerade um uns herum geschieht. Mein Kollege von der ZGF hat jetzt gerade eine Drohne gestartet und ist nicht weit von hier. Also die Drohne ist ungefähr 900 Meter weit weg, 150 Meter Höhe. Und er hat tatsächlich dort einige Goldschürfer entdeckt, acht Kanus gleich, acht Boote, die dort vor Ort Gold schürfen. Also jetzt in dieser Sekunde ein paar hundert Meter weiter. Wir können da jetzt nichts machen. Die einzige Behörde, die da jetzt eingreifen dürfte, wäre die Polizei. Das heißt, das könnten wir weitergeben. Die Polizei könnte theoretisch kommen. Aber normalerweise ist es so, bis die dann da sind, sind die Goldschürfer schon weg. Es ist wahnsinnig schwierig, weil die dann quasi kleine Gruppen haben, die warnen und die sofort sich dann in den restlichen Wald zurückziehen. Nach dem Drohnenüberflug sind wir weitergefahren und plötzlich, von jetzt auf gleich, fanden wir uns in einer ganz anderen Situation. Okay, das ist gerade richtig krass. Wir haben auf dem Weg hier gerade Goldwäscher tatsächlich ertappt. Seht ihr da im Hintergrund? Mehrere Boote, sind auch Menschen noch. Und die schmeißen jetzt gerade ihre ganzen Motoren alle ins Wasser, damit sie nicht zerstört werden können, springen selber rein und fliehen zur anderen Seite. Was mich am meisten beeindruckt hat in dieser Situation ist, wie routiniert die Goldwäscher vorgegangen sind. Einige sind geflohen, andere haben sich tatsächlich einfach in den Schatten gesetzt unter ein Zelt und dort abgewartet. Das waren die Minderjährigen, die genau wissen, dass sie keine Strafe oder Verhaftung zu fürchten haben, weil sie eben noch nicht volljährig sind. Gleichzeitig haben einige Goldwäscher auf den Flößen gewartet und nach ihre Gerätschaften einfach ins Wasser unter den Flößen geworfen. Und warum das so war, das habe ich meinen Kollegen Kevin natürlich sofort gefragt.
La estrategia es que dentro del agua es mucho más difícil poder hacer la destrucción.
Die Goldwäscher haben einen genauen Plan. Sie versenken ihre Pumpen und Motoren an unterschiedlichen Stellen im Wasser. Und sie wissen, dass die Regierung keinen Aufwand betreiben wird, um sie dort zu bergen. So bleibt ihre Ausrüstung an Ort und Stelle. Und sobald die Luft wieder rein ist, kommen die Goldwäscher zurück, holen ihre Maschinen aus dem Wasser heraus und arbeiten weiter.
Die fliehenden Goldwäscher zu beobachten, hat bei mir schon einige Fragen aufgeworfen. Vor allem danach, wer das ist. Wer dort unter übelsten Bedingungen in der heißen Sonne Gold wäscht und aus welchen Gründen. Und dazu habe ich meine ZGF-Kollegin Karina Garay-Tapir gefragt. Sie ist Anwältin und arbeitet hauptsächlich im Büro der ZGF in Cusco.
El tema de las personas que van a trabajar la minería.
Die Goldwäscher kommen häufig aus dem Hochland, aus Cusco und Puno, den Grenzstädten zu Madre de Dios. Und warum? Die Menschen gehen aus wirtschaftlicher Notwendigkeit dorthin. In Cusco und Puno gibt es kaum noch Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und auch die Landwirtschaft reicht nicht zum Überleben. Und dazu kommt das Klimaproblem. Die klimatischen Veränderungen verursachen deutlich schlechtere Ernten als früher. Deswegen müssen sich die Menschen nach einem Lebensunterhalt umsehen. Und dann gehen sie in die Pampa, waschen Gold, verdienen damit ihr Geld, schicken es ihren Familien und leben davon. Aber Achtung, sie sind nur die Arbeiter. Über ihnen gibt es ein ganzes Netzwerk, Menschen, die illegale Goldwäsche steuern. Und das sind in der Regel diejenigen, die den größten Teil des Gewinns einstreichen.
Das Ganze hat also wahnsinnig viel mit organisierter Kriminalität zu tun und mit der wirtschaftlichen Notwendigkeit von Menschen aus dem Hochland. Meistens sind es junge Männer, die dort aus den Andenregionen kommen und versuchen, ihre Familien zu Hause mit ihrer Arbeit als Goldwäscher zu ernähren. Gerade in den letzten Jahren sind die Zahlen an Menschen, die in die Region Madre de Dios einwandern, um Gold zu waschen, explodiert. Und das liegt vor allem an einer Sache, die Luis uns jetzt erklärt.
Bueno, una de las dificultades que se tiene ahorita es que la población crece, el crecimiento de la población en la región de Madre Dios. Tenemos una carretera que es la interoceánica y eso ha hecho que traiga muchas personas de otras regiones Y bueno, eso también ha sido una debilidad, ¿no? Para la reserva, y eso ha hecho que se habilite muchos centros poblados donde en la zona de amortiguamiento o lugares muy pegados al área, ¿no? Y eso ha hecho que, pues, por algunas partes débiles del área ingresen estas personas a hacer extracción de recursos de manera ilegal, ¿no?
Luis sieht das Problem hauptsächlich in der Interozeanica oder Transozeanica, die Straße, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Das ist eine gut ausgebaute Straße, auf der Menschen in das Gebiet kommen, und am Rande dieser Straße entstehen immer mehr kleinere Ortschaften und Liegenschaften, eine ganze Infrastruktur für die Goldwäscher. Dazu gehören auch Bars, Kneipen, Orte, wo Glücksspiel passiert. Wir haben das Ganze schon in Folge 11 ein bisschen genauer besprochen. Wer möchte und das im Detail wissen will, kann da ja nochmal reinhören. Zusammengefasst geht die organisierte Kriminalität tatsächlich vor Ort oft Hand in Hand mit illegalem Glücksspiel, mit Prostitution, Menschenhandel, und zieht die Menschen, die meistens jungen Männer, die vor Ort Gold waschen, tatsächlich sehr in ihren Bann. Gleichzeitig hat die Goldwäscherei auch extreme Folgen für die Umwelt. Welche das sind, erklärt uns Kevin.
Bueno, lo primero es obviamente la destrucción del ecosistema. Se pierde toda la cobertura vegetal.
Die Folgen sind verheerend. Die Zerstörung ist ganz offensichtlich. Die ganze Vegetation wird zerstört, nicht nur an der Oberfläche, sondern auch alle nährstoffreichen und nützlichen Bodenschichten. Dort wieder aufzuforsten ist praktisch unmöglich. Das Quecksilber, das zur Bindung von Gold genutzt wird, landet dann entweder in der Landschaft oder im Wasser.
Zurück bleiben Mondlandschaften, quasi Wüsten, nur ohne Leben. Die habe ich auf der Reise gesehen, wir sind da durchgefahren, und wir packen euch natürlich noch einige Bilder davon auch in die Shownotes. Was man nicht sieht, ist das Quecksilber, was sich in der Natur ablagert und damit Pflanzen und Tiere vergiftet. Eine ganz schön verfahrene Situation. Eins der größten Probleme dabei ist, dass auch wir als Naturschutzorganisation selbst nicht helfen können. Vor Ort eingreifen darf nur die Polizei, das ist geltendes Recht in Peru, und die ist ob der schieren Menge an Menschen schlicht überfordert. Trotzdem arbeitet die ZGF natürlich dort vor Ort, und ich habe Karina gefragt, was wir denn eigentlich genau tun können.
Bueno, nosotros lo que nosotros estamos haciendo ahora es justamente apoyar en esas estrategias.
Wir unterstützen die Strategien der Regierung, die illegale Goldwäsche einzudämmen. Das machen wir beispielsweise, indem wir helfen, Satellitenbilder auszuwerten. Wir sehen, wo die Geldwäscher neue Abbaugebiete öffnen und ob sie in die Schutzgebiete eindringen. Die Informationen geben wir weiter. Wenn die Behörden diese Informationen haben, können sie gegen die illegale Goldwäsche vorgehen.
Ihr merkt vielleicht, die ZGF hat als NGO nur wenig Handhabe, illegalen Goldabbau tatsächlich zu stoppen. Sie unterstützt aber, wo sie kann. Gleichzeitig ist die Goldwäsche, wie wir sie in dieser Folge beschrieben haben, ein nicht zu unterschätzender Faktor. Wir sprechen ja von handwerklicher Goldgewinnung und Small-Scale-Mining. Gleichzeitig wird auf diese Art etwa 15-20% des weltweit gewonnenen Goldes abgebaut. Und dieser Sektor wächst extrem. Allein in Peru arbeiten zwischen 70 und 150.000 Menschen in dem Bereich, viele von ihnen illegal. In Südamerika hat sich die Zahl dieser Menschen in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Und weltweit rechnen wir mit 10-20 Millionen Menschen, die handwerklich Gold gewinnen. Eine ganz schön krasse Zahl, weil auch die sozialen Folgen des illegalen Goldabbaus katastrophal sein können. Das sehen wir auch in Madre de Dios, der Region, wo ich unterwegs war. Und darüber haben wir auch in Folge 11 schon gesprochen, die ich euch nochmal gerne ans Herz legen möchte. Da hat Hauke Hobst, der Leiter der ZGF Peru, nämlich nochmal eine andere Seite beleuchtet, nämlich die der Kriminalität. Zu den Folgen gehören nämlich unter anderem steigende Kriminalität in den betroffenen Gebieten bis hin zu Menschenrechtsverletzungen. Umweltschützer, Ranger und unbeteiligte Privatpersonen werden bedroht und selbst Morde wurden bereits verübt von Menschen, die in die illegale Goldgewinnung verstrickt sind. Ich sag's euch ganz ehrlich, das war alles ganz schön erschreckend. Und auch wenn die Kolleginnen und Kollegen in Peru alles daran setzen, die illegale Goldwäsche einzudämmen, man fühlt sich, wenn man mittendrin steht, auch etwas machtlos. Umso bemerkenswerter finde ich die Arbeit der Parkranger und der ZGF-Mitarbeitenden, für die das jeden Tag Thema ist. Wenn ihr euch fragt, was ihr selbst tun könnt, dann gibt's eine ganz einfache Antwort. Genau hinschauen, wenn ihr in Gold investiert oder Schmuck kauft. Denn auch wir sorgen mit unserer Nachfrage nach Gold dafür, dass die illegale Goldwäsche so ein lukratives Geschäft ist. Und am Ende kommt es darauf an, Veränderungen in Peru und den anderen Ländern Amazoniens anzustoßen, in denen illegal Gold gewaschen wird. Wir müssen die Lebensbedingungen der Menschen dort verbessern, um Alternativen zum Goldwaschen zu bieten. Nach dieser sehr aufregenden Station geht's in der nächsten Sonderfolge weiter nach Bocamano, dem Tor zum Manu-Nationalpark. Und damit einem der Biodiversitäts-Hotspots der Welt. Dort treffe ich einige Indigene und spreche mit ihnen über ihr Leben im und am Nationalpark. Hier noch eine kleine Erinnerung, wo wir gerade schon über Manu sprechen. Wir verlosen mehrere Bildbände über den Manu-Nationalpark. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@zgf.de mit eurem Namen, eurer Adresse und eurem Lieblingstier. Wir freuen uns über jede Mail. Besonderer Dank geht in dieser Folge noch an Hanna Friedrich vom ZGF-Europa-Team, die Carina Garay-Tapia ihre deutsche Stimme geliehen hat. Und an Nils Elbert vom Kommunikationsteam der ZGF als deutsche Stimme von Kevin Ibanez. Ich bin Marco Dinter und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.